falsches Bett. Fühle dich nicht kalt, gemeinsam gestalten. Es ist an der Zeit, Wissen ist Macht, also lern uns erlaubt. Steh für Demokratie ein, sei niemals verbaut. Frieden braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und im Land. Gemessen sind wir stark, Hand in Hand. Fliege mit Hals und wir machen's wahr. Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Kläger, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane Fischer. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute wieder mit der Serie und einer tollen Folge rund um Menschlichkeit und Pflege mit Haltung. Von der Initiative oder mit der Initiative Pflege gegen Rechts. Heute ist das Thema Advanced Practice Nurses, APN. Dafür habe ich natürlich eine APN eingeladen. Magst du dich mal selber vorstellen?
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung für den tollen Podcast. Mein Name ist Selina Mooswald. Ich bin Advanced Practice Nurse und bin froh, heute etwas darüber berichten zu dürfen.
Darfst du gleich mal ein bisschen mehr von dir erzählen? Wie ist denn dein Werdegang?
Sehr gerne. Ich habe tatsächlich in Gesundheit und Krankenpflege gelernt. Dual mit einem Bachelor. Das ist tatsächlich jetzt 10 Jahre her in Berlin und habe mich dann aber immer noch weiterentwickeln wollen. Habe eine Praxisanleiter-Weiterbildung gemacht, habe eine Palliativ-Care-Weiterbildung gemacht, habe auf einer Neuro- und Stroke-Unit gearbeitet und dann in einer geschlossenen Gerontopsychiatrie und habe gemerkt, ich möchte gerne mit der Akademisierung noch weitermachen. Ich möchte gerne mehr Eigenverantwortung übernehmen für meine Patientinnen und Patienten und habe mich dann nach einem Masterstudium umgeschaut. Damals gab es in Berlin noch kein APN-Master und dann hätte ich nach Hamburg gehen können oder irgendwie nach München. Und dann habe ich den Blick ins Ausland geworfen gehabt, weil ich gedacht habe, da ist die Akademisierung schon viel weiter. In Österreich zum Beispiel gibt es nur noch die Vollakademisierung. Das heißt, eigentlich wird von allen Pflegefachpersonen erwartet, dass sie ein Bachelorstudium absolvieren. Habe dann auch in die Schweiz geschaut gehabt. Das war einfach aufgrund von Organisations- und finanztechnischen Dingen damals nicht möglich gewesen, als EU-Bürgerin dann eben ins Nicht-EU-Ausland zu gehen und da zu studieren. Das heißt, ich bin den einfacheren Weg gegangen und bin alle 2 Wochen nach Krems runter an die Donau gependelt, 10 Stunden hin, 10 Stunden zurück und habe da meinen Master gemacht. Und habe dann nach einer Stelle in Berlin gesucht gehabt, wo ich direkt in der Versorgung von Patienten und Patienten noch bleibe. Ich wollte nicht in einem Büro, ich wollte nicht weg aus der direkten Pflege. Und das konnte mir damals keiner so in dem Kontext anbieten. Auch nicht unter den tariflichen Bedingungen, die ich definitiv für akademisierte Pflege mit Masterniveau gesehen habe. Habe auch bei der Charité beispielsweise angefragt gehabt, war da auch im Bewerbungsprozess und habe mich dann aufgrund des nicht so guten Arbeitsfeldes dafür entschieden gehabt, in die Schweiz zu gehen. Da habe ich jetzt 2,5 Jahre als APN-Pflegeexpertin im Fachbereich der Neurologie gearbeitet und parallel seit jetzt knapp 1,5 Jahren arbeite ich als APN mehr in der Nurse Practitioner eine Ausrichtung in der Langzeitpflege.
Das ist schon sehr speziell. Da werden wir gleich nochmal nachfragen, was dann da der Unterschied ist. Aber zunächst gehen wir rein ins Theoriewissen, in die Definition.
Das Fachwissen.
Was ist eine Advanced Practice Nurse? Also, laut Definition und Fachbüchern dazu und Fachartikeln dazu ist es eine akademisch weitergebildete Pflegefachkraft mit einem Masterabschluss, wie gerade schon gehört, in Pflegewissenschaften. APNs übernehmen erweiterte Aufgaben in der Patientenversorgung basierend auf wissenschaftlicher Evidenz. International sind sie auch als Nurses Practitioner oder Clinical Nurse spezialisiert oder Spezialisten bekannt, da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Da kannst du uns gleich mal aufklären. Du hast es gerade so schön gesagt. Was ist denn dann der Unterschied dazu?
Ja, sehr, sehr gerne, weil das ist tatsächlich was, was nicht nur innerhalb der Berufsgruppe oder auch interdisziplinär zu Missverständnissen kommt, sondern tatsächlich auch zu den APNs selber, jedenfalls jungen APNs, wenn sie frisch ins Studium kommen. Ich unterrichte auch als Dozentin in zwei Masterstudiengängen, einmal in Österreich und einmal in Berlin jetzt. Und das ist immer eine Fragestellung, die kommt, weil das so wenig flächendeckend aufgeklärt wird bis jetzt. Deswegen bin ich mega froh, haben wir die Chance, hier ein bisschen Bildung in die Masse zu tragen. Und zwar gibt es einmal den Begriff Advanced Nursing Practice, ANP. Das ist sozusagen die Theorie, die hinter dem Ganzen steht. Die APN, die Advanced Practice Nurse, ist dann die Person, die das durchführt. Das ist eine Pflegefachperson, wie du schon gesagt hast, mit einem Masterabschluss, mit erweiterten Kompetenzen. In der Regel werden diese Rollen nach dem PEPPER Framework aufgebaut und anhand der HEMRIC-Kompetenzen, das sind so erweiterte klinische Kompetenzen, ausgerichtet. Da geht es um Advanced Based Practice, es geht um Clinical Leadership, es geht aber auch um interdisziplinäre Zusammenarbeit, auch sektorübergreifend. Es geht um ethische Entscheidungsfindung und es geht um Anleitung und Coaching, sowohl von Angehörigen als auch eben von den Pflegefachpersonen oder Patienten selber. Und es geht um Konsultationen so in Form von Konsiliardiensten. Das sind so die Kernkompetenzen, die jeder APN besitzen sollte. Und dann hast du gerade eben noch Nurse Practitioner und Clinical Nurse Specialist mit reingebracht an Begrifflichkeiten. Da gibt's dann zum Beispiel auch noch die Community Health Nurse oder die School Nurse. Das sind alles Ausprägungen von APNs. Das heißt, all diese verschiedenen Formen und Settings sind Ausprägungen von der APN. Die Community Health Nurse ist zum Beispiel eine APN, die sich auf den ambulanten Bereich, also auf die Kommune spezialisiert hat. Der Nurse Practitioner ist häufig eher zum Beispiel jetzt in Hausarztpraxen oder im Pflegeheim angesiedelt. Sie geht mehr in den medizinischen Bereich rein. Da kann ich nachher nochmal was zu sagen. Es geht mehr auch darum, dass man zum Beispiel eigene Sprechstunden implementiert. Sie ist auch in Kliniken zu finden, aber weniger, weil da die ärztliche Dominanz einfach größer ist und das Hierarchiegefälle in der Klinik doch nochmal anders vorhanden ist, als wenn ich zum Beispiel in einer Langzeitpflege bin, wo ich gar keinen Heimarzt habe und dadurch eine Lücke anders fülle und besetze. Und dann gibt's Clinical Nurse Specialist. Das sind in der Regel Generalisten in einem Fachbereich. Ich habe zum Beispiel, als ich im Spital gearbeitet habe, die 2,5 Jahre jetzt im Bereich der Neurologie, da war ich Clinical Nurse Specialist. Das heißt, ich habe mich auf den Fachbereich der Neurologie spezialisiert und habe in diesem Tätigkeitsbereich vor allen Dingen Fokus gehabt auf die Teams, auch auf die Patienten und Angehörigen. Aber mein Großteil war auf die Teams, da die Pflegequalität und Pflegesicherheit auszuweiten und zu steigern und eben auch im Rahmen und Kontext der Fluktuation und so weiter zu schauen, dass wir trotzdem die gleiche Pflegequalität an die Patientinnen und Patienten heranbringen. Oder zum Beispiel auch, wenn Außenlieger sind, die zum Beispiel nicht in der Neuro liegen, dass ich da in die Teams reingegangen bin und geguckt habe, was brauchen die Teams. Habe eine Pflegevisite durchgeführt und geguckt, dass eben die Patienten und Patienten die gleiche neurologische Pflege erfahren, wie sie es auf der Fachstation bekommen hätten.
Das klingt sehr schön und spannend. Ich habe auch lange in der Neurologie gearbeitet als Neurologiefachschwester und dann ist es natürlich jetzt kick meine Neugierde. Aber wir gehen mal weiter zu dem weiteren Fachwissen. Also wenn ich das werden möchte, wo kann ich mich da heutzutage so in Deutschland drum kümmern und welche Voraussetzungen gibt es denn dafür? Du hast schon ein bisschen durch deinen Lebenslauf angeteasert, wie es ist, aber vielleicht noch mal ein bisschen kurz und knackig für alle da draußen.
Genau. Also tatsächlich geht's in der Regel um die akademische Laufbahn, eben ganz normal, entweder dual, Ausbildung und Bachelor und dann das Masterstudium oder man macht eben, jetzt gibt's ja den primär qualifizierenden Bachelor, nur Bachelorstudium und dann eben den Master oder es gibt natürlich auch noch die dritte Variante, dass welche eine Ausbildung machen, dann später den Bachelor und anschließend den Master. Genau. Masterstudium, hast du ja vorhin gesagt gehabt, eben im Kontext der Pflegewissenschaften. Das es muss nicht sein. Es gibt tatsächlich verschiedene Masterstudienprogramme. Ich kann auch Masterstudium zum Beispiel im Palliativcare machen und direkt spezialisiert einsteigen. Oder ich mache eben einen breit aufgestellten Master in Pflegewissenschaften oder eben auch den Master in Advanced Practice Nursing, wo es verschiedene Angebote bereits in Deutschland gibt, auch als vorwiegend Online-Studium. Das heißt, da bin ich mittlerweile mehr ortsunabhängig geworden in Deutschland oder gehe eben ins Ausland.
Sehr schön. Und Studieninhalte sind dann was? Du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht nochmal.
Ja, also es geht natürlich vor allen Dingen darum, das neue Forschungswissen, weitere Evidenzen, die sich gerade entwickeln, die dann in die Praxis zu bekommen. Das heißt, es wird natürlich viel auch forschungswissensbasiert gearbeitet, aber auch eben, wie ich eben gemeint habe, je nachdem, welchen Studiengang man wählt, sehr auf einen speziellen Fachbereich fokussiert. Also es gibt auch, du hast das auch aufgeführt gehabt, eben Fachbereich Master für Intensivpflege zum Beispiel oder Notfallpflege. Es gibt jetzt auch neue, die vor allen Dingen sich auf Notfall- und Krisenmanagement fokussieren, was dann auch nachher eine APN aus einem macht. Je nachdem, in welchem Bereich man nachher arbeitet, ist es sinnvoll, sich auch für sowas zu entscheiden. Für mich war APN als grundständischen Master die beste Wahl, einfach weil man sehr breit aufgestellt wird. Und ich kann nicht sagen, das weiß ich nicht, weil ich mir nie die verschiedenen Curricula angeguckt habe, wie sehr man dann vorbereitet wird in den tatsächlichen Rollenaufbau von so einer APN-Stelle. Weil wir müssen uns das immer wieder bewusst werden. Das ist Pionierarbeit, die aktuell noch geleistet wird. Wir reden hier von der Akademisierung in Deutschland wirklich noch von weit unter 10%. Und das sind dann Rollen, die müssen erstmal für uns klar sein selber. Aber wir müssen die auch ins Außen tragen, in die Teams. Wir müssen die aber auch ins Management bringen. Und da gibt es oft Verständnisfragen. Es gibt viel Aufklärungsarbeit, die geleistet werden muss, zum Teil auch wirklich anstrengend. Deswegen ist Netzwerken und sich untereinander stützen, schauen, wie andere mit den Problemstellungen umgegangen sind, total wichtig. Und ich sage auch immer, dass es darum geht, eigentlich ein Krankenhaus zu restrukturieren. Es geht wirklich darum, eine komplett neue Rolle einzubringen. Und wenn mir das nicht vorgängig bewusst wird als Institution, dann implementiere ich meistens personenbezogene Rollen. Das heißt, die sind dann wirklich nur für die eine Person, für den einen Bereich und nicht flächendeckend implementiert. Und das macht die Arbeit für die nächsten APNs, die kommen, einfach sehr viel schwerer. Das heißt, da gute Change-Management-Prozesse anzusetzen und zu sagen, wir gleisen das ganze Spital, das ganze Krankenhaus neu auf, alle mit ins Boot zu holen, all interprofessionell auch schon von Anfang an zu arbeiten, vor allen Dingen mit dem ärztlichen Dienst, aber auch dem mittleren und oberen Management ist essentiell. Und das auch wirklich in den Arbeitsbedingungen und tariflich auch von vornherein gut zu bilden, weil eine APN kann nicht tätig werden, wenn die Erwartungshaltung ist, dass sie, weiß ich nicht, 80% in der direkten Pflege arbeitet, ohne vorher aber auch den Raum zu bekommen, so eine Rolle zu entwickeln. Und aus der Literatur geht heraus, wenn noch gar keine APN da ist, braucht man mindestens 2 Jahre nur für die Rollenentwicklung, um alles abzuholen und mit den Stakeholdern wirklich gut diesen Prozess durchzugehen.
Wahnsinnige Pionierarbeit, wirklich. Also auch Politik pur eigentlich im Kleinen, in dem Staat, Krankenhaus, Klinik, Hospital, da diese Rolle dann auszufüllen und die Prozesse zu schaffen und zu verbessern. Da kommen wir, da bist du schon mittendrin gewesen, von den Studieninhalten zu den Aufgaben.
Die Aufgaben.
Ich probiere mal ein bisschen so die Literatur wiederzugeben. Also die Aufgaben sind natürlich eigenständige Durchführungen und den komplexen Pflegeprozess zu überwachen, zu beraten und zu schulen, interdisziplinäre Teams hier zu vernetzen, die Leitung von Fallbesprechungen oder Projektgruppen, Implementierung und Evaluation von evidenzbasierten Pflegeinterventionen, vielleicht dann da auch Schulungen zu geben, Mentoring von Studierenden, also wahrscheinlich auch so, dass man Bachelorstudierende oder andere akademisierte Pflegekräfte mit im Team oder unter sich hat oder mit anleitet. Mitwirkung in Forschung und Lehre, da ja dann vielleicht auch in Kombination mit den MedizinerInnen oder in der eigenen Forschung vielleicht dann ja auch, kannst du gleich mal sagen, wenn man dann irgendwie angegliedert ist an irgendeine Pflegestudiengang, wo man dann auch mit forscht. Qualitätssicherung, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Unterstützung bei Audit und Beratung des Management und aktive Mitgestaltung der Pflegepraxis. Pflegevisiten hast du ja schon auch erwähnt, die stehen jetzt hier gar nicht drauf, aber am spannendsten finde ich vielleicht, wie forscht man denn dann?
Ja, also du hast mega gut schon recherchiert. Das sind alles Aspekte, die damit ein Teil von sind. Auch hier muss ich sagen, es ist sehr unterschiedlich, wie eben die Ausprägungen sind. Das kommt immer aufs Setting an. Es ist nicht so, dass eine APN, es macht es auch so schwer, APN zu verstehen. Es ist nicht so, dass eine APN, die halt in, weiß ich nicht, Berlin jetzt auf einer Neuro arbeitet, das gleiche macht wie eine APN, die in Hamburg auf einer Neuro arbeitet. Es kommt auch immer darauf an, was braucht sozusagen mein Setting. APNs sind sehr darauf ausgerichtet, Lücken zu füllen. Also es geht wirklich darum, niemand anderem etwas wegzunehmen, gerade auch dem ärztlichen medizinischen Bereich, keine Tätigkeiten streitig zu machen, sondern es geht darum, Versorgungslücken zu erkennen und diese zu schließen. Und du hast eben nochmal gefragt gehabt, wie ist das jetzt eigentlich, wie forscht man eigentlich direkt in der Praxis? Es gibt sehr unterschiedliche Sachen, die man sich da angucken kann. Ich habe zum Beispiel eine Forschung gemacht gehabt, eben als ich auf der Neuro gearbeitet habe, dass ich eben spezifisch meine APN-Rolle, obwohl es eben diese Pflegeexpertenstelle schon gab, schon auch über Jahre, die nochmal dezidiert aufgearbeitet habe, eben mit dem PEPPER-Framework und geguckt habe, wie sinnvoll wäre es anhand der Daten, anhand der qualitativen Aussagen, auch von den Patienten, den Angehörigen und den Pflegefachpersonen selbst, wie eine APN-Stroke aussehen könnte. Das heißt, eine APN, die zu dem Zeitpunkt noch nicht da war, die sich explizit nur mit Schlaganfall auseinandersetzt, dann würde sie auch eher in die Nurse-Practitioner-Richtung gehen. Und die Vision davon wäre halt als Outcome gewesen, als Outcome der Forschung, dass sie den kompletten Stroke-Behandlungspfad mit begleitet vom Eintritt über die Notaufnahme, dass sie da eben guckt, was ist in der Notaufnahme oft Thema, wie kann ich hier Qualität verbessern, wie kann ich Teams unterstützen, wo sind vielleicht Defizite, die man bearbeiten kann, bis hin zur Stroke Unit, da eben auch Bedside Schooling zu gucken, wo sind die wirklich komplexen Fälle, die viele neurologische Auffälligkeiten oder Ausfälle haben, dass man die dann eben mit begleitet, auch schon früh in den Kontakt mit den Angehörigen geht, dann eben auch schaut, dass man ein aktives Angehörigen-Telefonat zum Beispiel führt. Da gibt es ganz gute Studien eben auch aus Zürich, die das angefangen haben zu machen auf Intensivstationen und dadurch dann sowohl Sicherheit auf beiden Seiten im Behandlungsverlauf sorgen, also vor allen Dingen auch für die Angehörigen. Sie haben eine feste Ansprechperson, einen festen Termin, wann kriege ich wieder ein Update, als auch Entlastung für die Pflegefachperson, weil sie nicht mehr ständig Anrufe unkontrolliert bekommen von den Angehörigen. Die sprechen sich untereinander nicht ab. Jeder ruft mal an und fragt, wie geht's jetzt beim Angehörigen? Alle haben anderen Wissensstand und man weiß eigentlich gar nicht mehr transparent genug, wo stehen wir jetzt gerade und wo muss ich auch mit meinen edukativen, also schulenden Ansätzen ansetzen und weitermachen. Also wo kann ich auch auf Wissen, was die Angehörigen bereits haben, wieder aufbauen und dann natürlich auch Schnittstellenthematiken sich anzuschauen, wenn man von der Stroke Unit auf die Neurologie verlegt wird und da auch weiterhin als Ansprechperson in so einer Lotsenfunktion tätig zu sein. Und das ist zum Beispiel was ganz praxisrelevant aus der Forschung rauskam oder eben auch noch ein anderes Beispiel, wo es darum ging, so Bewegungssensoren auf der Neurologie zu überprüfen, dass man auch hier schauen kann, mit den Daten habe ich geringere Sturzzahlen, wenn ich diese Sensoren an der Decke habe, die eben auf die Körperbewegungen reagieren, wo jede Pflegefachperson ein iPhone in der Tasche hat, was dann alarmiert und mir sagt, was für ein Bewegungsalarm das ist, damit ich einfach wirklich schneller bei den Patienten sein kann, sehr relevant eben auch im Kontext der Neurologie, weil eine Klingelmatte meistens, wenn die Patienten da draufstehen, ist es einfach schon zu spät. Genau. Und das sind einfach so Forschungsprojekte, die direkt aus der Praxis entstehen, die dann einfach wirklich gute Implikationen für die weiteren Tätigkeiten von Pflegefachpersonen, aber eben auch APNs haben.
Das war sehr eindrücklich. Schön. Dankeschön für diese tollen Einblicke.
Das Wichtigste.
Das Wichtigste, da kommen wir jetzt nämlich hin und leiten mal über zu der Pflegekompetenzreform. Die ist ja in Deutschland letztes Jahr auch mehrfach schon diskutiert worden und war in der letzten Bundesregierung so gut wie entschieden und sollte ja APNs Entscheidungsfreiheiten geben, sowie Masterstudierten, Pflegefachkräften für eine Patientenversorgung da eine größere Rolle zu machen. Man hangelt sich hier an Länder wie den USA und Niederlande, die mit einer ähnlichen Patientenversorgung arbeiten, sodass man hier auch beispielsweise eigenständig Verschreibungen von Medikamenten oder Folgeverordnungen machen kann und auch eigenständig seine Pflegediagnosen und so stellen kann oder eigenständig abrechnen kann. Da sind wir jetzt noch nicht. Das ist noch nicht beschlossen worden. Wie ist denn deine Meinung dazu und dein Wissen über den aktuellen Stand?
Genau, das ist natürlich unglaublich relevant für uns, vor allen Dingen als APNs. Das Pflegekompetenzgesetz hatte im Referentenentwurf ja explizit eben die APN auch mit drin und auch eben Ideen, Visionen, die gesetzlich abgebildet werden sollten, wo es eben genau um diese Aspekte geht, eben auch vor allen Dingen um Verschreibung oder eben auch diese Autonomie, die du eben im Behandlungsprozess angesprochen hast. Leider wurde das wieder aus dem Gesetzentwurf auch rausgenommen, dass was jetzt letztes Jahr vorgestellt wurde, da ist die APN überhaupt gar nicht mehr mit drin. Es wurde gleichzeitig dann auch kommuniziert, dass eben ein separates APN-Gesetz kommt. Und ich verstehe, also aus berufspolitischer Sicht, ich verstehe, warum das dazu gekommen ist, weil es einfach ein sehr komplexes Thema ist. Es gibt viel Gegenwind. Die Ärzte-Lobby ist auch sehr stark und gerade aktuell auch noch gerade in Deutschland eher zurückhaltend, als ich das zum Beispiel in der Schweiz erlebe. In Österreich ist man da auch eher noch zurückhaltend, so wie in Deutschland. Aber auch da gibt es tatsächlich gute gesetzliche Entwicklung. Deutschland ist da so ein bisschen hinten dran aktuell noch. Das heißt, sie wollen ein komplett eigenes APN-Gesetz auf den Weg bringen. Das Pflegekompetenzgesetz, was jetzt dann kommen würde, da geht es zwar auch um eine Kompetenzerweiterung, aber vor allen Dingen eher für Assistenzpersonal. Also es ist nichts, was für die akademisierte APN jetzt gerade einen großen Mehrwert generiert. Genau. Das ist sozusagen das, was ich dazu jetzt gerade berichten kann.
Wie sieht denn die Zukunftsperspektiven aus von der Akademisierung in der Pflege oder von APNs? Wie denkst du, wie wichtig ist die Rolle in der Zukunft, wenn wir jetzt ins Jahr 2050 gucken zum Beispiel?
Ich kann nur sagen, es ist sehr relevant. APN ist sozusagen nicht mehr nur Zukunftsvision, sondern tatsächlich einer der wichtigen Schlüsselkomponenten, wenn wir uns die Entwicklung von unseren Gesundheitssystemen angucken. Es wird weiterhin zu einer Ressourcenverknappung kommen, sowohl von den Pflegefachpersonen selbst als auch eben von dem medizinischen Personal. Und genau in diese Versorgungslücken steigt dann die APN ein und kann eben da Versorgungsprozesse sich angucken und eben Qualität verbessern. Das heißt, das wurde auch schon politisch erkannt. Also ich kriege das auch mit, dass das medial auch viel auf Konferenzen, auch auf Medizinerinnenkongressen und Konferenzen Thema ist und auch gesehen wird. Ich merke aber auch, dass Deutschland einfach auch natürlich aufgrund der Größe noch langsamer voranschreitet und aufgrund von unserer Historie als jetzt unsere Nachbarländer. Ne? Da sind wir schon hinten dran, einfach auch im europäischen Vergleich nicht gerade attraktiv für APNs aktuell auch, dort zu arbeiten. Genau, das muss man auch sagen. Deswegen gibt es ja auch Leute wie ich, die Expats, die ins Ausland gehen, einfach weil die Bedingungen noch nicht so gegeben sind. Ja.
Gut, dann hoffen wir alle darauf, dass das besser wird und auch die Gesetze mal dazu gemacht werden und beschlossen werden, weil es wirklich ja sehr relevant ist für die Versorgungsqualität, für den Drehtüreffekt, der dann nicht mehr so doll ist, für die Vernetzung der eigenen Bereiche, auch von ambulant ins Krankenhaus und wieder zurück. Und deshalb, um es ein bisschen praktischer zu machen, habe ich mal zwei Fallbeispiele mitgebracht.
Das Fallbeispiel.
Die vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie denn die Arbeit aussehen könnte, direkt am Patienten. Einmal aus dem Krankenhaus und aus dem ambulanten Bereich ein Herr Becker und eine Frau Müller. Magst du mal die Bilder beschreiben dazu, zu den Fallbeispielen?
Genau, ja, kann ich gerne machen. Also wir haben ja einmal eine ältere Dame mit Ohrringen und die sitzt einer Advanced Practice Nurse in einem blauen Kasak und einem Stethoskop gegenüber. Sie hat eine Klatte in der Hand und scheint eine Beratung durchzuführen. Und dann haben wir daneben ein interdisziplinäres Team, die sich gegenseitig angucken und offensichtlich eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit pflegen und im Kontext zum Herrn Becker stehen. Genau.
Okay, Bilder sieht man dann wieder auf dem Instagram-Kanal und sollen passend zu den Fallbeispielen sein. Also, wir gucken uns mal ein Fallbeispiel an. Frau Müller, 72 Jahre alt, wird mit chronischer Herzinsuffizienz erneut stationär aufgenommen. Eine APN namens Nina Großkopf übernimmt das Fallmanagement, da Frau Müller bereits mehrfach wegen derselben Diagnose im Krankenhaus war. Die APN führt eine umfassende Anamnese durch und erkennt, dass mangelndes Medikamentenverständnis und unzureichende häusliche Versorgung die Hauptursache für die wiederholten Einweisungen sind. Sie unterstützt und organisiert ein interprofessionelles Gespräch mit der Kardiologie, Sozialdienst und dem Pflegedienst. Zudem erstellt sie einen evidenzbasierten Versorgungsplan, der auf die individuelle Situation der Patientin abgestimmt ist. Frau Müller wird geschult, ihre Symptome frühzeitig zu erkennen und korrekt mit den Medikamenten umzugehen. Nach der Entlassung begleitet die APN sie im Rahmen eines Entlassungsmanagements und telefoniert dann vielleicht weiter mit ihr und sorgt dafür, dass der Hausarzt gut eingebunden ist. So kann ein erneuter Krankenhausaufenthalt langfristig vermieden werden. Das Gegenstück dazu dann im ambulanten Bereich, da gibt es ja auch ein paar Projekte, auch schon in Deutschland, APNs im ambulanten Bereich gut zu implementieren vielleicht. Herr Becker, 58 Jahre alt, lebt mit Diabetes Typ 2 und Bluthochdruck, alleine im häuslichen Bereich. Und die hausärztliche Praxis von Herrn Dr. Tuong wird hier mit einer APN namens Amina Duarte betreut und sie ist damit im Behandlungsteam eingebunden und sie besucht dann Herrn Becker zunehmend und stellt instabile Blutzuckerwerte und Unsicherheit im Umgang mit seiner Erkrankung fest. Die APN führt diese Hausbesuche durch, um halt auch seine Ernährung zu analysieren, seine Medikamenteneinnahme anzugucken und die Alltagssituation zu erkennen, erkennt erhebliche Wissensdefizite. Sie erstellt gemeinsam mit Herrn Becker einen strukturierten Schulungsplan zur Selbstkontrolle des Blutzuckers und passt den Tagesablauf realitätsnah an seine Lebensbedingungen an und auch eine enge Abstimmung mit dem Hausarzt erfolgt und kleinere medikamentöse Anpassungen können nun vorgenommen werden und gibt eine engmaschige Verlaufskontrolle. Außerdem vermittelt sie eine Ernährungsberatung und vernetzt Herrn Becker zu Selbsthilfegruppen und anderen Playern und somit hat er eine kontinuierliche Betreuung durch die APN und verbessert seine Lebensqualität und braucht weniger Hausarztbesuche oder vermeidet somit Krankenhausaufenthalte.
Die Analyse.
Realistisch, unrealistisch?
Ja, das sind realistische Beispiele, die einfach zeigen, dass APN sich nicht nur ein Bereich anguckt. Also wir haben sehr ganzheitlichen Blick auf den Patienten und eben auch um sein soziales Umfeld, seine Häuslichkeit. Und das ist auch ein entscheidender Faktor, den ich tatsächlich bei den APNs sehe, ja.
Die Kompetenzbereiche.
Wir würden mal die Analyse machen und zwar durch die 5 Kompetenzbereiche laut Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ein bisschen durchleiten im zackigen Modus.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Und gucken uns mal so ein bisschen an, was da im Kompetenzbereich 1 im Pflegeprozess oder in den Pflegediagnosen dann vorhanden sein könnte. Wir haben ja 2 Fallbeispiele. Einmal Frau Müller, da haben wir ja das unwirksame Gesundheitsmanagement und Risiko für Komplikationen, zum Beispiel für eine Herzinsuffizienz oder andere Diagnosen. Die direkte Diagnose von ihr, medizinische Diagnose, stand im Fallbeispiel gar nicht so richtig drin. Aber sie braucht ja Handwerkzeug und eine Vernetzung ins Ambulante, um gut betreut zu werden. Herr Becker hat unzureichende Diabeteskontrolle und einen unzureichenden Umgang oder ein unzureichendes Coping mit seiner Erkrankung und ein Risiko für instabile Blutzuckerwerte. Zusätzlich war er auch noch sein hoher Blutdruck genannt. Was würde man denn im Pflegeprozess da so machen? Ist es so richtig, dass man dann auch guckt in der Anamnese und in der Zusammenarbeit, wo dann die Schnittstellen sind?
Ja, auf jeden Fall. Also es geht immer darum, ja langfristig zu schauen, die Patientinnen und Patienten gut aufzugleisen. Wenn sie im Spital oder im Krankenhaus sind, kommt das natürlich auf den Kontext an. Es ist nicht nur so, dass Pflegeexperten jetzt die Pflegediagnosen stellen. In der Regel arbeiten ja alle Pflegefachpersonen, stellen Pflegediagnosen und stellen dann auch einen Pflegeprozess zusammen mit Maßnahmen. Ich glaube, hier ist es einfach wichtig, weil das sind ja jetzt beides relativ typische Beispiele, die in der Regel von kompetenten Pflegefachpersonen auch gut selbst begleitet werden können, da einfach nochmal im Hintergrund drauf zu schauen, was vor allen Dingen das Lastmanagement angeht und die Anbindung an andere Versorgungsträger und Trägerinnen, wie zum Beispiel aber auch die Netzwerke, die du vorhin schon benannt hast.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Schön, da kommen wir direkt in die Überleitung zum Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung. Klare Kommunikation und Schulung, auch hier auf die Medikamente und Förderung der Selbstversorgung zu achten. Bei beiden da diese individuelle Beratung zu machen und auf die gesündere Lebensweise zu schauen. Gebt ihr auch richtig Schulungen für Teams, Patienten oder ähnliches?
Ja, das auf jeden Fall. Das ist eins von den größten Aufgabengebieten. Das habe ich sowohl im Langzeitbereich als auch im Spitalbereich, dass das auch der größte Bedarf ist. Also Schulung an die Pflegefachperson, was es sozusagen an vielleicht Wissenslücken, Wissensdefiziten gibt, die man eben nachschult, auch als Bedside-Schooling, also dass ich direkt in der Praxis am Bett zeige, was sozusagen die Tätigkeiten gerade sind oder eben auch anleite, wie angeleitet wird. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel da um so ein Blutzuckermanagement und Diabetesberatung gibt, auch da einfach Pflegefachpersonen zu unterstützen, weil die APNs sind ja nicht immer da, sondern sie sozusagen fit zu machen, dass sie selber in ihrer pflegeprofessionellen Haltung dann handeln können. Genau. Aber eben auch die Beratung und Kommunikation mit Angehörigen in solchen Situationen. Wie kann man das soziale Umfeld mit einbeziehen? Also Family-Centered Care sind auf jeden Fall Aspekte, die total relevant sind.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Wunderbar, da sind wir auch wieder, die Kompetenzbereiche schwimmen immer ineinander über, weil Kompetenzbereich 3 ist das interprofessionelle Arbeiten. Hier ja auch, wie du schon mehrfach gesagt hast, die Zusammenarbeit mit MedizinerInnen, Sozialdienst, Pflege, ambulanten Pflegedienst, anderen Mitarbeitermanagement und so weiter. Hier ja auch dann erwähnt die Zusammenarbeit mit dem Hausarzt und Ernährungsberatung oder anderen Stakeholdern, die man so braucht. Vielleicht bei Herrn Becker ja auch ein Podologe und Sanitätshäuser oder ähnliches, sodass man dann immer guckt, welche ganzen Schnittstellen müssen voneinander wissen. Das wird, glaube ich, auch ganz schön viel Case-Management sein, was man da tun muss, oder?
Auf jeden Fall. Genau, deswegen würde ich auch immer sagen, dass APN sich ja vor allen Dingen auf die sehr komplexen Fälle mit ihren Ressourcen reduzieren, weil das Case-Management ja in vielen Häusern auch einfach vorhanden ist. Das heißt, die sind super, eben genau solchen Prozessen, die damit einzubeziehen und dann wirklich ressourcenschonend zu schauen, wo brauche ich jetzt punktuell wirklich die APN oder in dem ambulanten Setting, was du ja vorgestellt hast, wo es ja wirklich um eine reine APN-Tätigkeit gibt, da gibt es ja nicht so das Case Management, da dann eben die Fallführung, die Fachführung auch zu übernehmen und eben die Koordination, wie du gesagt hast, mit dem Hausarzt, mit der Ernährungsberatung, da kontinuierlich im Kontakt zu sein, auch wirklich immer wieder transparent und proaktiv zu informieren, zu schauen, wo ist der Stand, um eben auch diese gute Zusammenarbeit zu haben untereinander, weil es steht und fällt auch einfach mit dieser Zusammenarbeit, da wir uns dann doch interprofessionell aufeinander gut verlassen müssen und vielleicht auch einfach mal einen schnellen Anruf brauchen für noch eine Verordnung oder so. Und wenn da einfach die Vertrauensbasis schon da ist und diese Vorarbeit geleistet wurde, geht das natürlich reibungsloser. Ja.
Absolut. Also ich weiß auch von Projekten, dass wirklich APNs auch bei Hausärzten dann angestellt werden und die Hausbesuche und so weiter machen, um dann eine gute ländlichere Versorgung zu gewährleisten.
Genau, ja.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Kompetenzbereich 4. Gesetzliche Grundlagen. Wir haben ja schon festgestellt, für die Arbeit der Advanced Practice Nurse gibt es noch kein Gesetz in Deutschland, sodass es ja oft auch schwierig ist, darüber abzurechnen. Und wir haben ja zum einen einen Krankenhausfall, da haben wir die Krankenversicherung, die gesetzliche im SGB 5 und den Krankenhausbehandlungsvertrag, hier die Qualitätssicherung, die wir auch einhalten können sollen, in dessen Rahmen wir dann ja sagen können, bewegt sich die Arbeit in Deutschland für die APN? Bei Herrn Becker, dem ambulanten Fall, ist es jetzt schwieriger auch, das auseinanderzuziehen, wenn sie beim Hausarzt angestellt ist, die Advanced Practice Nurse, dann ist es eher so, dass sie ja auch über das SGB 5, über die Krankenkassenleistungen arbeitet. Wenn es jetzt aber im ambulanten Pflegedienst wäre und er einen Pflegegrad hat, dann läuft die Pflegeberatung zum Beispiel über die Pflegeversicherung, also das SGB 11. Noch ein bisschen Flickenteppich und schwierig einzuordnen, wo da was ist und wo man die Stelle schafft, mit welchem Geld und wie man da abrechnet.
Es ist so, deswegen brauchen wir auch unbedingt dieses separate APN-Gesetz, weil aktuell eben viele Leistungen, also in diesen ganzen Sozialgesetzbüchern, ist ja Pflege an sich auch gar nicht gut und genügend abgebildet, an sich schon die Profession, aber eben wenn wir in die Akademisierung und die APN gehen, dann erst recht gar nicht. Es sind wirklich eher immer so eine sekundären Leistungsabrechnung und wird der Pflege in dem Sinne überhaupt gar nicht gerecht. Also es ist auch wirklich eine Wertschätzung, die da fehlt in den gesetzlichen Grundlagen.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Gut, letzter Kompetenzbereich, ethische Verantwortung. Hast du schon ein bisschen angeteasert, dass das ja auch eine eurer Hauptaufgaben ist? Und da hatten wir zwischen Frau Müller und Herrn Becker auch so ein bisschen schon so ähnliche Sachen, also dass die Autonomie gewahrt wird, die in ihre Entscheidungen für ihre Gesundheit selber gut treffen können, die Patientin oder der Patient, dass das respektiert wird und diese Selbstkontrolle vielleicht gefördert wird. Aber da ist jetzt deine Expertise gefragt, was macht ihr denn da auch in der ethischen Verantwortung?
Also vor allen Dingen natürlich auch das Initiieren oder auch Durchführen von ethischen Fallbesprechungen. Und das klingt immer so ein bisschen abstrakt, aber das ist auch was, was einfach zukünftig einen immer größeren Stellenwert einnehmen wird, einfach aufgrund unseres medizinischen Fortschritts, aber auch im Kontext der Überbehandlung, die wir immer wieder sehen, auch gerade aus dem neurologischen Kontext kann ich das viel eben bestätigen, dass wir eben auch Maßnahmen durchführen an Patienten und Patienten, wo vielleicht auch schon vorher aus ethischer Sicht oder aus der Sicht der Lebensqualität, was ja unsere Berufsidentität ist, Pflege, unser Hauptaufgabenbereich ist die Lebensqualität. Die Mediziner haben den Hauptaufgabenbereich Leben retten, Überleben sichern unter allen möglichen Voraussetzungen. Und alleine da haben wir eine Disbalance. Und wir müssen uns dann eben in diesen ethischen Diskurs begeben, um herauszufinden, was sozusagen im Sinne der Patientinnen und Patienten, aber auch eben der Angehörigen am ethisch besten vertreten ist. Genau. Deswegen unglaublich relevanter Kompetenzbereich.
Gut. Die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung mit einem kleinen Merksatz. Es ist immer schwierig, so eine Riesenfolge zusammenzufassen. Wir haben natürlich echt viel gelernt, wie man das wird, was man macht, welche Aufgaben man hat. Und so ein bisschen ist es so, dass die APN die Autonomie auch der Patientinnen stärkt, interprofessionell arbeitet, Netzwerkarbeit macht, Lücken schließt, Lücken erkennt, dann dazu evidenzbasierte Forschung macht. Sie braucht noch eine gesetzliche Grundlage für ihre Arbeit, hält sich aber an Gesetze und guckt auch, wo da wie was organisiert oder eingehalten werden soll und arbeitet ethisch fundiert und sorgt auch für ethisch fundierte Entscheidungsfindung. Hoffe, ganz gut zusammengefasst.
Das hast du sehr gut zusammengefasst. Das ist einfach wirklich, wie du sagst, ein sehr komplexes Thema und eben auch nicht so einfach innerhalb unserer Berufsgruppe zu verstehen, was gibt es da eigentlich für neue Rollenbilder, weil wir müssen ja wirklich sagen, das sind junge Rollenbilder. Die sind ja gerade erst mal um die 2000-Wende jetzt herum entstanden bei uns hier im deutschsprachigen Raum. Das heißt, das ist wirklich eine kurze Historie, auf die wir zurückblicken und das muss ja erst mal in die Breite getragen werden. Genau, deswegen, ja.
Praxistipps. Kommen wir zu den Praxistipps. Da hatte ich auch aus der Literatur rausgefunden und das bestätigt auch all das, was du gesagt hast. Wenn ich irgendwo als APN dann arbeite, müssen die Rollen klar definiert werden mit Aufgaben. Hier, wie hast du gesagt, 2, 2,5 Jahre muss mit dem Team erstmal abgestimmt werden, um Klarheit und Akzeptanz zu schaffen. Fortbildungen, Schulungen, Weiterbildungen werden gegeben, APM-Programme gibt's und die akademische Qualifikation soll auch gezielt unterstützt werden. Also wir wollen ja auch in Deutschland einen höheren Akademisierungsgrad als unter 10% schaffen. Eigentlich ist die Empfehlung bei 30%, sollte, wünscht man sich. Genau, und dass man gezielt eingesetzt wird als APN in diese komplexen Versorgungsbedarfe und auch Entlassungsmanagement, chronische Pflege und die Versorgungslücken schließt, weil die machen unser System ja oft teuer. Gerade diese zurück ins Krankenhaus, immer wieder die gleiche Diagnose in verschiedene Kliniken gehen und ähnlich behandelt werden und geht aber irgendwie nicht weiter und dass da dann gerade die Qualitätssicherung durch euch wahrscheinlich super wichtig ist. Hast du noch einen Praxistipp an die APNs da draußen oder zukünftigen APNs?
Ja, auf jeden Fall vernetzt euch und macht euch wirklich vorher bewusst, es ist ein ganz, ganz toller Karriereweg. Ich kann dem wirklich nur jedem empfehlen, aber bitte nicht blind reinlaufen, nicht denken, wenn ich jetzt meinen Master habe, dann wartet irgendwie das Arbeitsfeld auf mich schon vorbereitet und ich kann mich einfach in die Rolle reinsetzen. Das ist ganz weit weg von der aktuellen Realität, die wir in Deutschland haben. Es ist aber eine tolle Reise und sie lohnt sich. Vernetzt euch, weil wir selber in unserer Berufsgruppe können uns wirklich gut stützen und unterstützen. Nutzt die Synergien mit anderen, die APN-Rollen schon aufgebaut haben, vielleicht ähnliche Projekte machen. Genau, weil es ist wirklich eine tolle Möglichkeit, pflegerische Handlungskompetenz gut auszuleben und wirklich einen Impact auch zu haben. Also es ist ein sehr erfüllendes Arbeiten, wenn man dann in seiner Rolle angekommen ist.
Die Berufserfahrung und das Zusatzwissen.
Letzter Bereich. Wir sind am Ende bei der Berufserfahrung und dem Zusatzwissen. Ich lasse mal Zusatzwissen da, weil ich habe keine Berufserfahrung in dieser Rolle. Habe nämlich was ganz anderes im Masterstudiengang studiert. Habe verschiedene Artikel rausgesucht und Literatur. Die findet ihr wie immer in den Shownotes sowie auf dem Skript. Das wird auch auf Instagram veröffentlicht, wieder mit Links und QR-Codes. Und zwar sagt auch hier ein Artikel, dass der deutschsprachige Raum uneinheitlich ist und noch sehr fragmentiert ist mit dem Umgang mit dieser Rolle und Deutschland, Österreich und Schweiz da auch noch echt den Weg suchen und finden muss. Wie gesagt, die USA und die Niederlande sind wesentlich weiter und wir brauchen klare Rahmenbedingungen, gesetzliche Rahmenbedingungen, vielleicht auch einheitlichere Rollenprofile, eine standardisierte Qualifikation und eine klare Aufgabenabgrenzung und auch eine Finanzierung. Also wie wird denn das dann wird beschlossen, dass ich vielleicht Folgeverordnung machen kann, aber darf ich das dann auch mit der Krankenkasse abrechnen? Also da hängt ja auch ein riesen Rattenschwanz nachher dran an den Aufgabenabgrenzungen. Vielleicht steigst du einmal kurz ein, wie deine Meinung dazu ist und dann möchte ich, dass du ein eigenes Beispiel noch da lässt.
Genau, also mit den Finanzierungen, das ist natürlich ein großes Thema auch. Es ist auch immer die Fragestellung, wenn ich eine APN bei mir im Setting implementiere, lohnt die sich? Und es gibt zwar schon Studien und irgendwie auch Literaturhinweise, dass APN eben zum Beispiel einen Impact auf die Versorgungsqualität, die Komplikationsraten haben, was ja dann natürlich auch wieder einen ökonomischen Mehrwert hat. Manchmal wird auch zum Beispiel die Liegedauer mit benannt, aber man muss auch immer denken, das sind halt Prozesse, da haben so viele Berufsgruppen mit einen Einfluss drauf, so für organisatorische Sachen, dass man wie nicht herauskristallisieren kann. Das ist jetzt wirklich nur der Mehrwert der APN. Das heißt, APN ist wirklich auch etwas, worin ein Unternehmen als Zukunftsinvestment investiert. Es hat was damit zu tun, wie man sich auf dem Markt präsentiert. Auch da gibt es ja ein Konkurrenzdenken innerhalb der verschiedenen Krankenhäuser oder Spitäler. Sie müssen marktfähig bleiben. Sie müssen eine Zukunftsperspektive für ihre Pflegefachpersonen anbieten können. Das heißt, das sind Argumente, die man immer bringen kann. Warum braucht es mich als APN? Auch wenn man nicht direkt aufzeigen kann, dass es einen wirtschaftlichen Mehrwert gibt. Ne? Es kommt immer aufs Setting an. Es gibt eine APN, die wir hier zum Beispiel in der Schweiz implementiert haben für Delir. Das ist auch eine der Rollen, die in Deutschland oft als erstes kommen. Wundmanagement, Delir oder Diabetes sind somit so die ersten Rollen, die meistens in der Klinik geschaffen werden. Und hier ist es so, wenn dann die APN ihre Pflegevisiten gemacht hat, das Delir festgestellt hat, dann geht sie eben in den interdisziplinären Kontext und sagt, bitte hinterlegt die ärztliche Diagnose Delir, weil das hat tatsächlich einen direkten Mehrwert auf die Fallpauschale und was an Geld generiert wird. Und dieses Geld kann man dann schon der APN eben auch zuschreiben. Das heißt, sie macht tatsächlich schwarze Zahlen in dem Moment für das Spital. Das ist zum Beispiel eine Argumentation, die man da eben anführen kann. Aber das muss man für jedes Setting separat betrachten. Genau, und dann hast du mich ja noch gebeten, ein Fallbeispiel von mir sozusagen mitzubringen. Und ich habe wirklich gute Fallbeispiele, vor allen Dingen aus der Langzeitpflege, weil eben da so ein Versorgungsbedarf ist. Da ist so eine Versorgungslücke. Wir haben kein Heim. Es gibt zwar Hausärzte, die ins Heim kommen, aber auch nicht regelmäßig, wenn dann halt irgendwie einmal die Woche, wo sie auf Visite gehen, aber nicht alle Bewohnenden sehen. Auch da eben knappe Zeitressourcen haben. Das heißt, viel funktioniert einfach nur telefonisch oder per E-Mail. Aber wer ist denn vor Ort und macht zum Beispiel ein Clinical Assessment? Wer macht zum Beispiel eine Untersuchung der Lungen, der Auskultation? Das bin dann in dem Kontext ich. Ich habe auch andere Zeitressourcen, dass ich mir zum Beispiel von einer chronischen Schmerzpatientin die letzten anderthalb Jahre Doku angucken kann, schauen kann, was haben die jetzt alles schon probiert? Und dann abzugleichen. Wir hatten eine, die hatte Fentanyl und noch ein anderes Medikament bekommen, wo sich die Nebenwirkungen einfach potenziert haben und sie dann vermehrt Stürze hatte, eben aufgrund von Schwindel und so weiter. Und dann wurden beide Medikamente, das Fentanyl und das andere Medikament, gleichzeitig abgesetzt und aus der Pflegedoku habe ich das rausgelesen. Ich habe eben die ganzen Verläufe gesehen, die Stürze und so weiter und habe aber auch gesehen, es wurde dann beides abrupt abgesetzt, eben aus Angst, dass sie weiter stürzt. Dann hat sie das mit den Stürzen gegeben, sie hat ein besseres Gangbild bekommen, aber die Schmerzen waren wieder da. Und dann habe ich eben anderthalb Jahre später mir das alles angeschaut, geguckt, was gibt es für Möglichkeiten und habe gesagt, okay, wir müssen wirklich nochmal mit niedrig reduzierten Fentanyl nochmal reingehen, gucken, wie wir das sozusagen stückweise steigern können, um eben zu schauen, gibt es eben die Stürze oder war das wirklich was, was einfach in Korrelation zu dem anderen Medikament stand und so war dann tatsächlich auch. Und sie hat eine gute Schmerzkompensation jetzt. Für dieses Assessment hat dann einfach kein Hausarzt die Ressourcen. Ne? Das sind Sachen, das muss dann von der APN machen. Auch das Denken daraus kommt von der APN. Das ist nichts, was von der Pflegefachperson erstmal an sich initiiert wird. Oder auch typisch eben, du hast viel gesagt, diese Spitaleinweisung, die Krankenhauseinweisung vermeiden. Das ist einer der hauptzentralen Punkte von APNs, wirklich unnötige Krankenhauseinweisungen zu vermeiden. Und hier hatten wir eine Situation, auch ein palliatives Prozedere, wo eigentlich schon Reha nein, Spitaleinweisung nein und dann eben codartiges Erbrechen, wo dann eben auch ist man gleich alarmiert, Notfallsituation, Verdacht auf Ilius, bin ich hin ans Bett, das war ein Freitagabend, ne, da ist dann auch kein Arzt mehr so schnell verfügbar. Ich habe mein Clinical Assessment gemacht vom Abdomen, habe meine ausführliche Anamnese gemacht. Von dem her hat sich eigentlich ergeben, dass es kein Ilius ist, auch so vom Auskultieren her nicht danach klang, auch von den Berichten, dass es eben nicht die Druckentlastung gab nach dem Abbrechen und so weiter, dass es eher für eine Blutung für mich gesprochen hat. Und dann ist immer die Fragestellung, da sind wir wieder in dem ethischen Kontext. Gehen wir dann noch, generiert es einen Mehrwert für die Bewohnerin, noch ins Spital zu fahren? Was wäre sozusagen der Mehrwert für sie? Welche Lebensqualität steht da im Vordergrund? Und mein Entscheid wäre gewesen, sie im Heim zu lassen. müssen wir das einfach so tolerieren und eben gucken, dass alle anderen Symptome einfach reduziert werden und behandelt werden. Und hier sind wir dann aber im Diskurs mit den An- und Pflegefachpersonen, die das über die Nacht noch ertragen müssen, doch ins Spital gegangen. Wäre es in Ilios gewesen, wären wir auch ins Spital so oder so gegangen, weil dann erhalten wir die Lebensqualität. Ne? Das heißt, da immer gut in den Austausch zu gehen, das Team muss es mittragen. In dem Moment haben wir entschieden, nein, sie geht ins Spital, sie kam aber am nächsten Morgen zurück. Es war eine Blutung gewesen. Im Spital haben sie weiter nichts gemacht. Das heißt, hier ging es dann auch darum, dem Team Sicherheit zu geben. Das heißt, ich gucke natürlich immer nach dem Patienten, nach den Bewohnern, aber auch eben nach dem Team. Was können die mittragen? Wo kann ich sie noch unterstützen? Und dann war die Situation aber auch klärt. Ne? Und das sind auch Learnings, wo auch ich als APN noch draus lerne, aus diesen Situationen heraus auch richtig autonom zu entscheiden, haben wir die richtige Entscheidung getroffen oder nicht. Ne? Auch hier immer im Hintergrund natürlich ein Arzt, wo wir anrufen können und mit dem Kontakt aufnehmen können. Die kennen aber die Bewohnenden nicht und können sich eigentlich nur auf das verlassen, was ich ihnen aus der Praxis in dem Moment sage.
Ist ja wirklich oft so, dass wir dann die Patienten besser kennen als die Ärzte. Sehr ja. Spannend finde ich aber auch, dass du nochmal dargestellt hast, dass die Forschungen ja wirklich auch teilweise belegen, dass ihr Mehrwert schon bringt, wie kürzere Liegezeiten, weniger Komplikationen, aber das immer schwierig ist, weil das ja alle mögliche andere auch sein kann bei so vielen Berufsgruppen, die da in der Klinik arbeiten. Nichtsdestotrotz gibt es diese Studien, soll man ja immer mit Vorsicht genießen, weil da ganz viele Faktoren sind, die da eine Rolle spielen. Und umso schöner hast du heute wunderbar beleuchtet, wie wichtig dieser Job ist und dass es euch braucht. Und definitiv ein sehr schönes Berufsbild ist.
Es ist so. Ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen. Und für mich war auch einfach klar, wenn ich in dem Bereich arbeiten will und Berlin mir nicht die Möglichkeiten gibt, wechsle ich den Beruf, dann wechsle ich lieber das Land oder das Arbeitssetting. Aber ich möchte gerne weiter in der Pflege arbeiten, weil die Pflegeprofession ist das Beste, was ich mir vorstellen kann. Ja.
Danke, dass du heute hier Gast warst und uns darüber aufgeklärt hast.
Danke für die Einladung. Es war ein toller Podcast und ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer hatten Spaß und konnten was mitnehmen.
Dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Die Gegenleistungsmenschlichkeit, die euch den Alltag reißt. Für Vielfalt, Respekt, für Gerechtigkeit. Gemeinsam gestalten, erstes von der Zeit. Wissen es macht, also lerne uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei niemals verbaut. Pflege braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und im Land. Gemessen sind wir stark, Hand in Hand. Pflege mit Haltung, wir machen zwar Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane Fischer. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.